SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die Post erhält die Quittung für die illegalen Buchungen bei der Postauto AG. Der Gewinn sinkt um fast ein Viertel. Dazu auch unser Tagesgespräch mit Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller. Die Genossen lassen ihn fallen. Sigmar Gabriel darf nicht mehr deutscher Außenminister sein. Die Einordnung. Winterthur will Jugendliche nicht an den Dschihad verlieren.
Indem wir mit Jugendlichen Clips produzieren, die dann auf Social Media verbreitet werden.
Der WWF siegt vor Bundesgericht gegen das Bundesamt für Landwirtschaft. Umweltorganisationen reden jetzt auch mit bei der Bewilligung von Pflanzenschutzmitteln. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. 420 Millionen Franken Gewinn hat die Post letztes Jahr gemacht. Das sind fast 140 Millionen weniger als noch im Vorjahr. Der Grund laut der Post: die illegale Buchungspraxis bei Postauto Schweiz. Vor einer halben Stunde hat Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller Stellung genommen zum Jahresergebnis des Unternehmens und zu eben dieser Affäre. Und er sagte:
Ich will eine ehrliche Post. Eine Schweizer Post, auf die sich Menschen in allen Bereichen ohne jeden Zweifel auch in Zukunft verlassen können.
Dönny Schmutz, Sie sind am Posthauptsitz in Bern. Was genau meinte Schwaller mit einer ehrlichen Post?
Ja, er hat heute gesagt, er wolle eben eine unabhängige, restlose Aufdeckung des Falls Postauto. Es gehe jetzt darum, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und deshalb hat er heute eine externe Expertengruppe eingesetzt, respektive das hat er gestern getan und das heute bekannt gegeben, um eben die Unabhängigkeit der Untersuchung sicherzustellen. Und die Leitungen dieser Expertengruppe hat der ehemalige Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Kurt Grütter. Mit dabei sind noch zwei Rechtsprofessoren. Die Post, die hat ja schon eine Untersuchung am Laufen, welche von der Anwaltskanzlei Keller-Hals-Garrar und den Wirtschaftsprüfern von EY durchgeführt wird. Aber diese neuen Experten, die sollen jetzt diese Untersuchung noch zusätzlich überwachen. Also Herr Schwaller will damit auch noch den geringsten Verdacht aus der Welt schaffen, dass die Post etwas vertuschen wolle.
Weiß man denn nun etwas Neues rund um die Postauto-Geschichte?
Nicht wirklich. Urs Schwaller hat noch einmal vollständige Transparenz versprochen. Über den Stand der Untersuchungen konnte er aber nichts Neues sagen. Er begrüße auch die externe Untersuchung durch das FEDPOL, sagte er noch, und man werde das FEDPOL auch in ihrer Arbeit unterstützen.
Der Gewinn der Post, der ist gesunken. Das Unternehmen selber sagt, das steht im Zusammenhang mit der Affäre rund um Postauto Schweiz. Inwiefern?
Ja, der Fall bei Postauto, der hat Auswirkungen auf das Ergebnis, weil Postauto will jetzt den geforderten Betrag, also diese zu viel bezogenen Subventionen von rund 78 Millionen Franken an Bund und Kantone zurückbezahlen. Dazu kommen dann noch Rückstellungen für die Jahre 2016 und 2017 im Umfang von 30 Millionen Franken, die noch gar nicht untersucht sind in diesen Jahren, und auch Zinsen könnten noch dazukommen. Das alles summiert sich und das hat zur Folge, dass bei Postauto unter dem Strich fürs Jahr 2017 eine rote Zahl geschrieben wird, ein Minus von knapp 70 Millionen Franken. Und das wiederum schlägt sich dann auch im Gesamtergebnis des Postkonzerns wider.
Und ohne diesen Fall Postauto, wie würden die Zahlen aussehen?
Ohne das sähe der Gewinn ähnlich aus wie im Vorjahr. Die Post spricht von einem soliden Ergebnis. Allerdings, die Post kämpft mit strukturellen Herausforderungen. Das Volumen der Briefe ist noch einmal stärker zurückgegangen als im Vorjahr. Und die Post konnte zwar mehr Pakete verteilen, aber der Preisdruck im Logistikmarkt nimmt zu. Dazu kommt noch, auch beim Poststellennetz erzielt die Post weiterhin ein negatives Betriebsergebnis. Also zusammenfassend kann man sagen, der Druck aufs Kerngeschäft bei der Post, der bleibt.
Danke für diese Einschätzungen, Dönny Schmutz. Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller nimmt ausführliche Stellung im Tagesgespräch um eins. Aber zuerst zu den Postautochauffeuren. Die fahren derweil weiter. Was bedeutet der Skandal für Sie? Das wollte Matthias Baumer wissen. Er hat sich in ein Postauto gesetzt.
Radelfingen ist ein kleines Dorf an der Postautolinie 100, von Bern nach Arberg und zurück. Das ist die älteste Postautolinie der Schweiz, 1906 in Betrieb genommen. In Radelfingen steigen zwei Schulkinder aus. Postautochauffeur Christoph Bühler verabschiedet den Buben und das Mädchen. Der Kurs 12.33 Uhr ab Bern fährt bergab, passiert die Haltestelle Arberg Schwimmbad, Endstation ist Arberg Bahnhof. Dort steigen die letzten zwei Fahrgäste aus. Christoph Bühler hat nun Pause. Er wendet das große gelbe Fahrzeug, parkiert, stellt den Motor ab, setzt sich im leeren Postauto hin. Auf dem Kragen des gelben Hemdes ist ein graues Posthorn aufgestickt. Christoph Bühler sagt, trotz dieser Schummeleien bei der Postauto AG fahre er.
Eigentlich gern. Also das Ganze drum und dran hat mir bis jetzt eigentlich die Freude noch nicht genommen gehabt.
Christoph Bühler ist seit 15 Jahren gerne Postautochauffeur. Sein Arbeitgeber ist ein privates Busunternehmen aus der Region, welches im Auftrag von Postauto Schweiz auf diese Linie 100 Bern-Arberg fährt. Bühler über Bühler, es fließe halt schon etwas gelbes Blut durch seine Adern. Postautofahren sei eben Postautofahren. Schön sei auch, dass ihn die Fahrgäste dabei in Ruhe ließen. Reaktionen wegen des Skandals? Keine.
Vielleicht mal ein Spruch beim Billetverkaufen, so nach dem Motto, gibt er richtig raus. Aber sonst eigentlich Negatives oder so gegenüber uns Fahrpersonal habe ich selber noch nicht erlebt. Ich habe einfach das Gefühl, es hat mit dem Zusammenhang, dass die Fahrgäste sich die Meinung gemacht hat, wer da dran eigentlich die Schuld ist und unsere Front eigentlich nicht überplagen.
Das sei gut. Schlecht dagegen sei, wie sich die Chefs der Postauto AG verhalten hätten. Mutmaßlich getrickst und Millionen zu Unrecht im Unternehmen versteckten. Da wird der gemütliche Christoph Bühler ganz bestimmt.
Da müssen jetzt Fakten auf den Tisch und da muss man jetzt wissen, was gegangen ist und vor allem, wer das war. Ich glaube, das ist für uns Chauffeure die Entschädigung, dass wir wissen, wer es war und was gegangen ist und dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Sonst will er nichts, nur Rechenschaft, Gerechtigkeit. Natürlich habe er sich auch geärgert, diesem Luft gemacht, beim Trompetenspiel in der Musikgesellschaft nicht lauter, dafür emotionaler. Mehr könnte er nicht tun, außer weiterfahren. Das tut Chauffeur Bühler, nach Fahrplan 13.44 Uhr, doch er wartet noch ein anderes Postauto ab, eine Minute später. Nach Arberg rollt das Postauto über Land, Gras, letzter Schnee, Bauernhäuser ziehen vorbei. Das Postauto ist das einzige öffentliche Verkehrsmittel hier. Dettlingen, Frieswil, Innerberg. Eine Frau im Fahrzeug sagt, als Gast sei ihr der Skandal egal. An ihrem Postauto ändere das nichts.
Ich brauche es genau gleich, aber ich bin mir auch gern bewusst, dass es abgeschissen wurde. Aber ich fahre genau gleich Postauto. Ich fahre gern. Ich fahre gern.
Bis Bern geht die Fahrt. Hier ist Christoph Bühlers Schicht zu Ende. Seine kräftigen Hände steuern das Postauto weg und draußen auf dem Perron des Busbahnhofs sagt eine andere Frau noch.
Das ist so eins von der schweizerischen Bestmarken, die wir haben. Und die hat jetzt schon ein bisschen gelitten, ja.
Chauffeure wie Christoph Bühler fahren dagegen an.
Matthias Baumann. Und jetzt zu den Nachrichten mit Ursula Vogel.
Die SBB darf bis Ende Jahr uneingeschränkt viele neue Doppelstockzüge testen, auch noch nicht fertiggestellte Züge. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen entschieden. Mit seinem Entscheid entzieht das Gericht einer Beschwerde von Inclusion Handicap die aufschiebende Wirkung. Der Dachverband der Behindertenorganisationen sah nicht ein, weshalb die SBB für die Testphase mehr als die 6 Fahrzeuge benötige, die bereits fertiggestellt seien. Zuvor hatte das Gericht bereits entschieden, dass die 6 bereits fertig gebauten Bombardier-Züge bis zum Fahrplanwechsel zu Testzwecken rollen dürfen. Über die Frage, ob die neuen Züge behindertengerecht sind, muss das Gericht erst noch befinden. Das Kernkraftwerk Mühleberg im Kanton Bern ist seit heute Vormittag wieder am Netz. Das hat die Betreiberin, die BKW, mitgeteilt. Nach der Zustimmung des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats sei die Anlage wieder angefahren worden. Gestern Mittwochvormittag kam es im Kernkraftwerk Mühleberg zu einer automatischen Schnellabschaltung wegen einer Störung im Überwachungssystem der Dampfleitungen. Für die Bevölkerung und die Umwelt bestand laut der Betreiberin keine Gefahr. Der Bundesrat verfolge weiter das Ziel, dass pro Jahr noch 650.000 Lastwagen durch die Alpen fahren. Man halte an dem Verlagerungsziel fest. Es könne aber dieses Jahr noch nicht erreicht werden, sagte Bundesrätin Doris Leuthard im Nationalrat. Im vergangenen Jahr fuhren fast 1 Million Lastwagen durch die Alpen. Der Nationalrat verlangt nun vom Bundesrat Strategien, wie er mittelfristig die Obergrenze von 650.000 Lastwagen pro Jahr erreicht. Bußen für Velofahrer sollen nicht gleich hoch ausfallen wie Bußen für Autofahrer. Der Nationalrat hat einen Vorstoß aus der FDP abgelehnt mit 126 gegen 62 Stimmen. Der Vorstoß wollte, dass Strafen unabhängig vom Fahrzeug ausgesprochen werden. Heute sind Bußen für Autofahrer um ein Mehrfaches höher als Bußen für Velofahrer. Damit ist das Geschäft erledigt. Die Schweizer Armee hat im vergangenen Jahr über 36.500 Stellungspflichtige beurteilt. Fast 79% wurden als tauglich für den Militärdienst oder den Zivilschutz befunden, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mitteilte. Damit ist der Anteil Diensttauglicher insgesamt etwa gleich geblieben wie im Vorjahr. Von den rund 400 Frauen, die sich freiwillig der Rekrutierung stellten, seien 280 für den Militärdienst und 16 für den Zivilschutz tauglich gewesen. Die Stadt Winterthur hat bei den Ergebnissen der Stadtparlamentswahlen einen Fehler festgestellt. Wie die Stadt schreibt, sind einige Listen im Wahlkreis Wülflingen nicht im elektronischen System erfasst und nicht gezählt worden. Betroffen von der Veränderung sind die Grünen und die BDP. Während die Grünen einen Sitz verlieren, erhält die BDP einen Sitz dazu. Damit kann sie ihren bisherigen Sitz halten und bleibt im Winterthurer Stadtparlament vertreten. Das Wetter. Heute bleibt es sonnig, morgen ist es in den Alpen noch überwiegend sonnig, in den anderen Regionen ist es mit vielen Wolken noch zeitweise sonnig. An beiden Tagen ist es mild, mit maximal 13 Grad.
Rendezvous 12.42 Uhr. Die neue Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel nimmt Formen an. Und klar ist seit heute, der jetzige SPD-Außenminister Sigmar Gabriel gehört nicht mehr dazu. Die Analyse von Deutschland-Korrespondent Peter Vögerli.
Das Ende war typisch Gabriel. Der scheidende Außenminister mochte nicht warten, bis die SPD-Führung seinen Rausschmiss aus der Regierung bekannt gab. Er ging selbst per Twitter an die Öffentlichkeit, als ob er den Entscheid noch in der Hand gehabt hätte. Und diese letzte Episode illustriert anschaulich, wie der Politiker Gabriel tickt. Er hatte einerseits einen unglaublichen politischen Instinkt für Themen und Entwicklungen. Zum Beispiel erkannte er als erster, dass die AfD den Begriff Heimat besetzen wollte und versuchte, ihn zurückzuerobern. Andererseits ist er sprunghaft, eine «loose cannon», wie die Amerikaner sagen, also eine Kanone, die unbefestigt auf dem Deck eines Schiffs hin und her rollt und es zum Kentern bringen könnte. Das Schiff heißt SPD und die Genossen können ein Lied mit unendlich vielen Strophen davon singen, wie Gabriel das Mannschaftsspiel der SPD sabotierte. Als Außenminister schaffte er den Spagat zwischen Diplomatie und Direktheit. Anders als sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier, der jetzige Bundespräsident, spricht Gabriel durchaus auch mal vor der Kamera Klartext. Er strahlte eine Robustheit aus und würde auch bei einem freundschaftlichen Klaps seines türkischen Amtskollegen auf die Schultern nicht in die Knie gehen. Es ist, so berichten die deutschen Medien, vor allem Gabriels persönlichem Einsatz zu verdanken, dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel nach einem Jahr aus türkischer Haft freikam. Das war aber eine humanitäre Einzelleistung. Im Februar beispielsweise sprach sich Gabriel andererseits dafür aus, die Sanktionen gegen Russland zu lockern, obwohl dies nicht die offizielle Position ist. Dabei müsste er wissen, dass Deutschland nur dann außenpolitisches Gewicht hat, wenn seine Regierung mit einer Stimme spricht. Gabriel ist ein Pragmatiker, aber es bleiben Zweifel, wie viele Grundprinzipien er dafür über Bord werfen würde. Gabriel war in den Umfragen der beliebteste Politiker Deutschlands. Allerdings, das sind Außenminister in Deutschland meistens. Dass das neue Führungsduo der SPD, Fraktionschefin Andrea Nahles und der künftige Finanzminister Olaf Scholz, sich Gabriel nicht mehr antun will, zeigt einen klaren Führungsanspruch. Und das braucht die SPD. Es muss klar sein, wer steuert und wer rudert.
Peter Vögerli. Und so geht es weiter bei uns. Damit Jugendliche nicht in den Heiligen Krieg ziehen, der Bund finanziert Videoclips gegen die Radikalisierung. Wir waren beim Casting dabei und fragen den Szenekenner, was das bringt. Twitter, Twitter, Wortgewitter, dahinter stecken immer öfter Meinungsroboter, die sich als Menschen tarnen. Auch bei der No-Billag-Debatte hat die Fachhochschule Nordwestschweiz festgestellt. Aus Winterthur in den Heiligen Krieg und Winterthurer Dschihad-Kämpfe in Syrien gestorben. Mit solchen oder ähnlichen Schlagzeilen machte die Stadt Winterthur in den vergangenen Jahren immer wieder von sich reden. Mehrere Jugendliche sollen Winterthur verlassen und sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Um Jugendliche davon abzuhalten, geht Winterthur nur neue Wege, nämlich mit Videos und Blogs. Der Bund unterstützt solche Projekte. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Es wird zunehmend eng in den Büros der Jugendinfo Winterthur. Über 2 Dutzend Jugendliche strömen an diesem Abend in die städtische Jugendanlaufstelle. Sie sind hier für das Projekt Winfluence, wie Projektleiter Raphael Freuler sagt.
Winfluence hat zum Ziel, gegen gewaltorientierte Radikalisierung etwas zu tun, dass Jugendliche sensibilisiert werden und Alternativen sehen zur Radikalisierung. Indem wir mit Jugendlichen Inhalt generieren und Clips produzieren, die dann auf Social Media verbreitet werden.
Und für diese Videoclips findet heute ein Casting statt. Vor allem junge Frauen sind dem Aufruf der Jugendinfo gefolgt. Junge Männer hat es nur eine Handvoll.
So, guten Abend. Freut mich, sind alle da. Das ist cool.
Angestoßen hat das Projekt Urs Alemann, Leiter der Winterthurer Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention, die vor 1,5 Jahren als Reaktion auf die Vorfälle in der ehemaligen Anur-Moschee gegründet worden ist. Im Umfeld der Anur-Jugendgruppe sind junge Muslime radikalisiert und für den Dschihad rekrutiert worden. Laut Urs Alemann soll Winfluence die Jugendlichen dort abholen, wo sie sich informieren und wo sie eben auch auf Extremismus stoßen. Im Internet, auf Social Media.
Heute ist es natürlich so, dass die Verschränkung von Online- und Offline-Kontakt ganz eine wesentliche Rolle spielt in der Extremismusprävention. Umso wichtiger ist es für uns in der Jugendarbeit, in der Arbeit, in der Integrationsarbeit auch sonst, dass wir den digitalen Raum auch bewirtschaftet tun.
Winfluence ist eines von 4 Projekten, die vom Bundesamt für Sozialversicherung mit je 30'000 Franken unterstützt werden. Das Projekt Positiv Islam in Freiburg zum Beispiel will mit Blog-Einträgen von jungen Muslimen ein Gegengewicht zu radikaler Propaganda im Netz sein. Ähnlich das Projekt No Islam in Zürich. Kurze Videos, in denen muslimische Begriffe und Alltagsfragen behandelt werden. Positive Information als Reaktion auf Hasspropaganda. Gemäß Urs Alemann von der Winterthurer Extremismusfachstelle ist der islamistische Extremismus aber nicht der alleinige Fokus des Projekts, sondern auch Rechtsextremismus oder Hasskommentare im Internet.
Es soll um Extremismus ganz allgemein gehen in dem Projekt und es sollen vor allem auch gute Geschichten verbreitet werden, dass man in dem Winterthur mit ganz verschiedenen Leuten auch gut und zufrieden zusammenleben kann.
Gute Geschichten für ein besseres Zusammenleben. Ist dieser Präventionsansatz angesichts der massiven Hasspropaganda und Falschinformation im Netz nicht etwas naiv, ja sogar harmlos? Nur auf den ersten Blick, findet Projektleiter Raphael Freuler.
Ja, wir haben eine sehr konsensorientierte Intention mit dem Projekt. Aber was die Jugendlichen dann daraus machen, das ist schon ihnen überlassen. Die Jugendlichen sind dann vielleicht unter Umständen weniger harmlos, als wir sind.
Nun werden die Ideen für die Winfluence-Clips zusammen mit den Winterthurer Jugendlichen ausgearbeitet und die Kurzfilme anschließend professionell produziert. Ab Frühsommer sollen die Videoclips dann im Netz gestreut werden. Dann wird sich zeigen, wie viel Einfluss Winfluence tatsächlich hat.
Der Bericht von Christoph Brunner. Der Journalist Kurt Pelder hat über Islamisten in der Schweiz und in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens berichtet. Ich habe ihn gefragt, was er von diesem Projekt halte.
Grundsätzlich finde ich es sehr gut, Gegennarrative zu entwickeln und auch verschiedene Projekte mit verschiedenen Ansatzpunkten auszuprobieren, um zu sehen, was am Schluss wirkt. Trotzdem glaube ich jetzt, wenn es um islamistische Radikalisierung geht, ist dieses Projekt zu wenig durchdacht. Man muss letztlich auch geschichtliche Narrative ansprechen, da wären die Schulen gefordert. Und im Gegensatz zum Rechtsextremismus geht es eben auch um eine Religion, beziehungsweise um eine Auslegung von einer Religion. Und ohne religiöse Ansätze wird man schon teilradikalisierten Jugendlichen in diesem Bereich nicht wirklich Parole bieten können.
Also das Projekt ist ein guter Ansatz, mehr aber nicht.
man muss mal irgendwo anfangen und es ist eben auch wichtig, dass es verschiedene Projekte gibt. Andere Projekte konzentrieren sich ja mehr auf die islamistische Radikalisierung und man wird sehen, was sich bewährt. Es ist ganz wichtig zu sagen, es gibt diverse Parallelen zwischen der rechtsextremen und der islamistischen Radikalisierung. Stichworte Antisemitismus, jüdische Weltverschwörung. Da kann man natürlich diese beiden Lager ansprechen. Aber am Schluss geht das größte Gewaltpotenzial hier in der Schweiz wahrscheinlich schon eher von der islamistischen Radikalisierung aus. Und ich würde mir da wünschen, dass man mehr eben auch religiöse Ansätze einbezieht. Man müsste mit Imamen zusammenarbeiten, mit Religionsexperten. Und ganz wichtig ist eben auch, dass islamistische Radikalisierung immer auch über die sogenannte Opferrolle der Muslime funktioniert. Also es geht um die jüngere Geschichte, Bosnienkrieg, Kosovo, Palästina-Konflikt, Syrien, Irak. Und Jugendliche in der Schweiz sind in dieser Beziehung völlig hilflos ausgeliefert dem, was sie in den Social Media, im Internet sehen. Sie haben null Geschichtsbewusstsein und da sind sie den Radikalisierern und Rekrutierern völlig ausgeliefert.
Sie haben die Schule ins Spiel gebracht. Was genau müssten die Schulen denn konkret jetzt sogleich in dieser Zeit machen?
Jugendliche in diesem Alter sind, was aktuelle geschichtliche Themen betrifft, wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Da kommen die Radikalisierer und sagen, seht euch mal an, was mit den Muslimen in Syrien geschieht. Guckt euch die Videos der israelischen Soldaten an, die palästinensische Kinder misshandeln und, und. Zum Teil sind das wahre Gegebenheiten, die dann aber instrumentalisiert werden. Und wer da nicht ein bestimmtes Bewusstsein und eben auch schon ein Wissen hat über diese Konflikte und wer nicht weiß, wie man mit gewissen Verschwörungstheorien umgeht, wie man sie falsifiziert, der hat hier kaum Chance und riskiert eben in diesen Sog reingezogen zu werden.
Ist das Problem denn noch so virulent wie vor 2-3 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist nicht mehr, dass die Leute nach Syrien oder in den Irak reisen. Wir wissen nicht, ob es andere Gebiete gibt, wo Dschihad-Reisende hinreisen werden. Sagen wir Afghanistan, Horn von Afrika, Jemen oder Libyen. Aber die große Gefahr ist ja auch, dass die Leute sich hier radikalisieren, hier bleiben und am Ende hier Dinge anstellen.
Sagt der Journalist und Kenner der Islamisten-Szene Kurt Pelder. Pflanzenschutzmittel für die Chemieindustrie, ein Milliardengeschäft für Umweltorganisationen Grund zur Sorge. Diese erhalten jetzt Unterstützung vom Bundesgericht. Es hat eine Beschwerde des WWF gut geheißen. Konkret in Zukunft haben Umweltorganisationen ein Beschwerderecht bei der Zulassung und Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln. Sascha Buchbinder.
Pflanzenschutzmittel müssen, so ähnlich wie Medikamente, vom Bund zugelassen und überprüft werden. Allein wie diese Überprüfung durchgeführt wurde, das ärgerte die Umweltorganisationen. Daniela Hoffmann vom WWF sagt:
Bisher war es so, dass dieses Verfahren so eine Art Geheimverfahren war und unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur unter den Augen der Industrie quasi abgewickelt wurde. Also die Industrie, die betroffen war, durfte natürlich Einsprache einlegen, aber für die Umwelt gab es keine Stimme. Und jetzt hat die Umwelt eine Stimme.
2015 entdeckte der WWF auf der Internetseite des Bundesamts für Landwirtschaft einen Vermerk, dass der Wirkstoff Quinoclamin in den Pflanzenschutzmitteln überprüft werden soll.
Also Quinoclamin ist besonders toxisch für Bienen und das ist natürlich ein Problem, weil Bienen und andere Bestäuberinsekten sehr wichtig sind für unser Überleben als Menschen.
Erklärt die WWF-Mitarbeiterin Hoffmann. Die Umweltorganisation meldete deshalb beim Bundesamt für Landwirtschaft an, dass sie am Überprüfungsverfahren teilnehmen wolle. Das Bundesamt lehnte ab. Begründung: Es gebe kein Verbandsbeschwerderecht bei Verfahren ohne räumlichen Bezug. Umweltverbände könnten ihre Sicht dann einbringen, wenn beispielsweise das Versprühen eines Mittels per Helikopter an einem Ort geprüft werde. Und die Überprüfungsverfahren dauerten schon jetzt 1,5 Jahre. Wenn auch noch Umweltverbände beteiligt würden, dann dauerten die Verfahren noch viel länger. Argumente, die nun das Bundesgericht nicht gelten lässt. Einen räumlichen Bezug zu verlangen, das widerspreche dem Sinn des Gesetzes. Denn wenn ein Pflanzenschutzmittel erstmal zugelassen sei, dann könne es von den Käufern ohne weitere Bewilligung überall in der Schweiz eingesetzt werden. Und die Wirkung der Mittel auf die Artenvielfalt, die Landschaft und das Wasser ließen sich nicht räumlich begrenzen. Das Bundesamt für Landwirtschaft muss deshalb seine Praxis ändern und die Umweltverbände zu den Verfahren zulassen. Lassen sich die Konsequenzen abschätzen?
Nein, das können wir im Moment noch nicht. Wir müssen jetzt einmal abklären, welche Änderungen allenfalls nötig sind in diesem ganzen Zulassungsverfahren, das ja insgesamt recht kompliziert ist.
Sagt der Sprecher des Bundesamts, Jürg Jordi. Klar ist aber, dass der Entscheid nicht nur für diesen einen Wirkstoff gilt. Die vom Bund anerkannten Verbände dürfen künftig bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln als Anwälte für die Interessen der Umwelt kämpfen.
Meinungsroboter im Internet. Sie verbreiten automatisiert und massenhaft Nachrichten, vor allem bei umstrittenen Themen, vor Wahlen und Abstimmungen. So geschehen in den USA, in Frankreich, Deutschland und jetzt auch in der Schweiz. Den Nachweis erbracht haben Forscher der Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie haben sich die Twitter-Debatte um die No-Bilag-Initiative angeschaut und nachgewiesen, dass Meinungsroboter versuchten, die politische Debatte zu beeinflussen. Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion.
50 hyperaktive Twitter-Nutzer gab es, die massiv in die Debatte eingriffen. In den heißen 8 Wochen vor der Abstimmung veröffentlichten diese 50 Nutzer alleine 100.000 Beiträge. Einzelne davon twitterten bis zu 1.000 Mal am Tag. Wie ist das für einen einzelnen Menschen überhaupt möglich? Dazu Stefan Gürtler, einer der Autoren der Studie.
In dieser Menge müssen wir diese 50 Accounts als Cyborgs bezeichnen.
Mit Cyborgs meint er Menschen, die dank Computerprogrammen viel mehr Beiträge absetzen und viel schneller auf andere Beiträge reagieren können, als sie alleine dazu fähig wären.
Diese Halbautomation, also der Mensch, der durch Technik unterstützt wird, was dann schlussendlich das ist, was wir hier in größerem Umfang festgestellt haben.
Die Programme dazu kann man sich leicht im Internet besorgen und den eigenen Bedürfnissen anpassen. Mit ihnen kann man zum Beispiel bei Twitter nach bestimmten Themen suchen und sofort mit einer vordefinierten Meldung darauf antworten. Solche Hilfsmittel sind bei Twitter nicht verboten. Auch Firmen brauchen sie, um automatische Antworten an Kunden zu senden. Solange diese Nachrichten nicht Hass schüren oder zu Gewalt aufrufen, sind sie auch für politische Zwecke erlaubt. Bei der No-Bilag-Debatte griffen beide Seiten zu solchen technischen Tricks. Die Befürworter der Initiative wie auch die Gegner, sagt Stefan Gürtler.
Also ungefähr gleich verteilt, also immer nach den entsprechenden Stimmanteilen. Also von diesen 50 genannten Nutzern stammen 19 aus dem Pro-Lager und 31 aus dem Kontralager.
Für Stefan Gürtler hatte die Masse an Beiträgen, die dank technischen Hilfsmitteln möglich war, zumindest in einem Punkt sicher eine Wirkung.
Wenn Sie mit einer solchen Menge dann die Debatte dominieren, dann verdrängen Sie Inhalte und Nutzer mit einem, sagen wir mal, eher geringerem Kommunikationsvolumen, die drängen Sie auf diese Art und Weise natürlich an den Rand. Und das ist eigentlich die Art von Manipulation, die wir mit unserer Methode feststellen wollten und auch feststellen konnten.
Was die Untersuchung nicht beantworten kann, weshalb die 50 aktivsten Nutzer so vehement in die Debatte eingriffen. Es sei nur um Mengen und technisches Vorgehen gegangen, sagt Stefan Gürtler. Ob sich diese Personen aus eigener Initiative an der Abstimmung beteiligt hätten oder nicht, das müsse offen bleiben.
Jürg Tschirn, Rendezvous 12.59 Uhr gleich im 1. und 4. Urs Schwaller, Verwaltungsratspräsident der Post. Von ihm wird wegen des Buchhaltungsskandals Führung und Aufklärung verlangt. Wo steht die Untersuchung mittlerweile? Schwaller, der frühere CVP-Politiker, ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Die Schweizerische Post hat im letzten Jahr einen Gewinn von 420 Millionen Franken gemacht. Das sind 138 Millionen weniger als im Vorjahr. Das Jahresergebnis wurde laut Mitteilung maßgeblich von der im Februar veröffentlichten, mutmaßlich illegalen Buchungspraxis bei PostAuto beeinflusst. Umweltorganisationen wie der WWF haben künftig bei der Zulassung und Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln ein Mitspracherecht. Das hat das Bundesgericht in Lausanne entschieden. Es geht um die Mitwirkung von Umweltverbänden bei der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln, etwa mit dem Wirkstoff Quinoclamin. Dieser sei für Wildbienen und andere Insekten hochgiftig, so der WWF. Die Schweizer Armee hat im vergangenen Jahr über 36.500 Stellungspflichtige beurteilt. Wie im Vorjahr wurden fast 79% als tauglich für den Militärdienst oder den Zivilschutz befunden, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mitteilte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.